Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 171. Pierre Nierhaus. Gastronomische Vision, Trends und Zukunftsperspektiven. In diesem Podcast begrüße ich Pierre Nierhaus, einen renommierten Trend- und Change-Experten in der Gastronomie- und Hospitality-Branche. Mit über 25 Jahren Erfahrung als Unternehmer und Berater hat Nierhaus weltweit Gastronomiekonzepte geprägt und innovative Ideen vorangetrieben. Erfahren Sie, wer Trends identifiziert, die Gastfreundschaft neu definiert und was die Zukunft für Gastronomen bereithält. In einem fesselnden Gespräch teilt Pierre seine Einblicke und erzählt von seinen globalen Trendexpeditionen. Wir lernen von einem der einflussreichsten Denker der Branche. Freuen Sie sich auf inspirierende Geschichten und wertvolle Tipps.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Und herzlich willkommen ist das, was wir auch erwarten, wenn wir in die Gastronomie gehen. Wir möchten herzlich willkommen sein, wir möchten uns wohlfühlen, wir möchten wertgeschätzt werden und wir möchten eigentlich die wichtigste Person sein, die jetzt im Moment in dieses Restaurant, in diese Hotellerie reinkommt. Und oft erleben wir genau das Gegenteil. Ich habe hier einen Experten, der sich genau auskennt mit diesen Trends, dem es sehr, sehr wichtig ist, dass wir alle als Gäste empfunden werden und dass wir wertgeschätzt werden. Herzlich willkommen, Pierre Nierhaus.
Ja, Udo, freue mich, dass ich dabei sein kann. Wir beide hier in unseren Restaurants quasi im Hintergrund.
Ja, wir haben das natürlich ein bisschen, wir haben das so ein bisschen arrangiert, muss man sagen, diese Restaurants. Wir hätten auch woanders sein können, aber wir fühlen uns da wohl. Ja. Wir fühlen uns da wohl als Gast und du fühlst dich nicht nur wohl als Gast, sondern du fühlst dich dort wohl als Experte. Aber wir müssen ein bisschen was über dich erzählen. Wir sagen, wer ist dieser Pierre Nierhaus? Viele werden sagen, ah, der Pierre Nierhaus ist da, der reist doch in der ganzen Welt rum. Das ist doch der Trendexperte, der weiß doch genau, worum es geht. Ja, das ist er, hat eine ganz andere Historie, kommt eigentlich von ganz woanders her. Erzähl mir ein bisschen, ich glaube, Film hast du mal gemacht, du warst Filmvorführer und bist sehr geprägt von dem Zusammenleben mit deiner Großmutter. Deine Mutter ist viel gereist, hat im Moulin Rouge gearbeitet beispielsweise. Also du bist schon früh rumgekommen in der Welt, oder?
Ja, du weißt ja schon fast alles. Aber wir wissen natürlich auch immer, wie man die Glanzpunkte erzählt, aber es war eigentlich schon viel Ungewöhnliches los. Und das Besondere ist, das habe ich als Kind immer so ein bisschen als normal empfunden. Also das war nie eine High-Class-Welt. Das war, wenn du jetzt Moulin Rouge erwähnst, dann eben das 11 Uhr nach der Show Abendessen mit irgendwelchen Musikern, die von irgendwoher kamen. Also nie irgendwelche besonders reiche Leute, aber immer interessante Leute. Und du hast anfangs gesagt, Mensch, das vermissen wir so und die Gastronomie hat dieses Wohlfühlen und angesprochen werden und wahrgenommen werden. Das eigentlich Wichtige ist aber, dass wir das eigentlich uns immer wünschen. Wir wünschen uns das, wenn wir einen Elternabend in der Schule haben, wenn wir im Laden sind, wenn wir Freunde treffen. In der Gastronomie wird es besonders sichtbar und in der Hotellerie. Und deshalb ist das sozusagen auch nicht nur ein Maß und Indikator, sondern das ist etwas, was ich als Prinzipien übertragen kann. Und das ist das, was mir sehr viel Spaß macht. Aber zu mir, ich versuche es mal kurz und schnell zu machen, dadurch, dass meine Mutter hat mal Balletttänzerin gelernt und meine Oma sagte, aber erstmal lernst du was Anständiges, nämlich Schneiderin. Und dann hat sie in Deutschland sowas wie Opernballett-Studio-Drehscheibe gemacht und eine deutsche Choreografin, die das Moulin Rouge 30 Jahre quasi betreut hat, hat sie abgeworben, weil in Frankreich gibt es gar nicht so viele gute Tänzer, Tänzerinnen und für dieses Can-Can-Zeug musste wirklich was können. Die holen die aus England und Deutschland. So, das war aber dann, dass ich dann eher bei meiner Großmutter, die zwei Kriege durchgemacht hat, groß geworden bin. Das ist auch so ein ganz anderes Wertesystem. Und meine Mutter, immer, wo ich konnte, natürlich besucht hat und sie hat mich besucht. Aber das war schon fast, ja, meine Oma war fast mehr die Mutter und meine Mutter war die beste Freundin. Also ein bisschen andere Welt. Und durch meine Mutter hatte ich dann, sie hat also nicht nur in Paris gearbeitet, sondern sie hat auch die Exkursionen, wenn das Ballett auf Reisen ging, geleitet. Und dann war ich auch mal 2 Wochen natürlich im einfachsten Hotel in Monte Carlo und solche Sachen. Und diese Moulin Rouge-Umgebung hat natürlich auch manchmal Stars dabei. Also beispielsweise Monte Carlo ist man zum Rotkreuzball und Monte Carlo hat nur eine quasi Casino-Lizenz, weil sie auch Kultur machen und dazu gehören eben solche Geschichten. Und ganz lustig, dann habe ich irgendwann mal bei einer Probe nachmittags gesessen und bei den Beleuchtern und sagte, hier, was passiert denn da genau? Warum ist denn da so ein Kreuz? Ja, da steht eigentlich der Hauptstar des Abends. Ah, sage ich, und dann tanzen die so um die rum. Ich sage, genau so ist das. Und dann haben die Beleuchter quasi danach gezogen und der Star wäre Josephine Baker gewesen. Aber wie das so ist, man muss ja auch mit Menschen proben und irgendwann stand, haben sie da wohl die Putzfrau hingestellt, also so ein Blümchenkleidchen und so Lockenwicklerkopf und dann war irgendwie noch eine Mütze drüber und dann haben die das geprobt. Und ich sage, wen habt ihr denn da geholt? Ja, das ist Josephine Baker. Also die ist dann mal vorbeigekommen, um sich das anzugucken und war dann quasi noch so im Nachmittagslook. Und also das war schon sehr
Wir müssen
cool.
da mal kurz unterbrechen. Viele werden sagen, Josephine Baker, wer ist denn das? Also die Älteren von uns, und die besonders, die sich für Jazzmusik und Blues und Swing interessieren, die werden wissen, das ist eine ganz hochkarätige und sehr, sehr schöne, anmutige Künstlerin gewesen, die sehr viel gesungen hat und eine fantastische Stimme hatte. Das nur zur Information, um wer Josephine Baker ist. Also damals, man kann sagen, die Helene Fischer des Swing, könnte man vielleicht so sagen, oder?
Ja, aber mit einer weltweiten Bekanntheit.
Ja, richtig.
Ich habe inspiriert gesagt, jetzt wirst du Hoteldirektor oder ich fotografierte gerne oder Fotograf. Das war der erste Scheideweg. Ich wollte einfach Fotograf werden. Bin also überall rumgelaufen, habe gesagt, ich werde jetzt Fotograf. Wer nimmt mich in der Ausbildung? Und die Zeitungen sagten, ja, wir haben Zeitungssterben. Das gab es damals. Und dann habe ich die ganzen anderen Fotografen gefragt und kam zu einem Menschen, der ein Fotostudio, der Fotograf war, ein Fotostudio vermietete und auch ein Labor für Berufsfotografen hatte. Und der sagte, weißt du, das, was du jetzt willst, habe ich gar nicht, aber du kannst bei mir halbtags, nachmittags in dem Labor für Berufsfotografen arbeiten. Da lernst du eine Menge und morgens gehst du weiter zur Schule und machst gefälligst dein Abitur. Und sobald du das schmeißt, schmeiße ich dich raus. Kleiner Anreiz. Und dann habe ich Abitur gemacht. Und in diesem quasi Berufsfotografenstudio, das wurde betrieben von zwei Indern. Der eine hat Medizin studiert in Oxford und endlich habe ich mal einen Zugang zu Englisch bekommen, weil vorher war ich richtig beschissen in Englisch. Und da kamen dann Leute rein wie Charles Wilb oder Peter Lindberg. Das heißt, ich habe für Peter Lindberg Bilder entwickelt. Peter Lindberg
Ein sehr bekannter Fotograf, ne? Ja.
hat damals die Willy-Brandt-Kampagne gemacht vor, weiß ich nicht, 40 Jahren und ist dann der Erfinder eigentlich der Supermodels geworden. Also Naomi Campbell, Claudia Schiffer. Und er, kann man sagen, ist als Deutscher sicherlich der berühmteste Modefotograf der Welt gewesen. Er ist vor 2, 3 Jahren gestorben. Unglaublich. Aber damals war er noch nicht so bekannt. Das sind immer dann die Sachen, die fallen einem nachher ein. Dann habe ich gesagt, okay, wärst du Hoteldirektor. Also klare Kante, habe quasi in einem Hotel angeheuert. Die haben gesagt, Mensch, du hast gutes Abitur, du machst bei uns das Management-Trainee-Programm, geht schneller wie die Lehre. Hatte mit meiner Mutter gesprochen, hätte schon einen Platz gehabt im Moulin Rouge, nicht im, Entschuldigung, im Lido, wo ich halt ein Jahr als Kellner gearbeitet hätte. Das wäre gut für Französisch und Englisch gewesen. Dann wollte ich Betriebswirtschaft studieren und dann ist eigentlich der Weg klar. Wer kam auf halber Strecke, weil ich so ein Entertainment- und Kino-Fan war, eine Kino Kinofirma und sagte, willst du unsere Kinos führen? Wir haben eine interne Ausbildung. Und da bist du schneller am Karrierepunkt, auch in der Gastfreundschaft, als wenn du jetzt da diese Hotelkarriere planst. Und das fand ich sehr verlockend, habe dann mit 23 schon Führungsaufgaben gehabt, habe große Kinocenter geleitet und habe mich für Marketing und Presse engagiert, worauf mich innerhalb meiner Branche der Pressechef der United Artists, später Paramount und Universal, abwarb und sagte, also was ihr du da in Marketing machst als Selfmade-Man, da war ich 23, ist großartig. Wir hätten dich gerne als Assistent, als mein Assistent des Pressechefs. Und dann waren da so lustige Leute, damals Pressearbeit war, da gehen wir auch mal einen trinken. Und dann plötzlich fingen die da an zu singen und mit zwei, drei Journalisten. Und ich denke, was ist denn das für eine Welt? Aber das war ein bisschen so. Und einer dieser, die immer kam, ich habe das gar nicht irgendwie begriffen, was das für einer war, war der Dr. Karasek, der leider auch jetzt vor kurzem gestorben ist und am Ende der Leiter bis vor wenigen Jahren des ganzen Spiegelfeuilletons war. Also ganz imposante Leute, die man ganz anders kennenlernt. Und habe dann in dieser Pressebetreuung, also amerikanischer Filmverleih heißt Universal, Paramount, United Artists, die haben fusioniert, dass ich auch mal ein paar Tage Frau Streisand betreuen durfte, Jack Nicholson betreuen durfte, Hugh Grant betreuen durfte. Und da habe ich also ganz spannende Sachen kennengelernt. Die Firmen haben fusioniert. Und da weiß man bei den Amis nie, was passiert. Ich war ja noch relativ jung. Zwei Teams heißt, ein Team irgendwie fliegt raus. Und dann habe ich gesagt, ich mache meinen Kaffee auf. Was ich nicht wusste, die hatten eigentlich auch noch Pläne mit mir. Aber, also ich sollte Assistent des General Managers werden. Aber das sagen die Amis einem nicht. Die sind da immer ein bisschen komisch und anders. Und dann haben die mir die Chance gegeben, dass ich noch 18 Jahre einen Beratungsvertrag hatte und habe dann weiter zusammenarbeiten können. Das mit Film und Entertainment, das war schon, und Marketing, so eine Leidenschaft. Aus einem Betrieb, einem Kaffee, wurden immer mehr. Ich fing an zu reisen, habe tolle Inspirationen bekommen, gerade aus New York, und bin dann irgendwann bei 13 Betrieben gelandet. Da war ich Ende 30 mit 400 Mitarbeitern. Und ja, also ich sag mal, ich komme ja sehr aus sehr bescheidenen, kleinbürgerlichen Verhältnissen, also Oma hat zwei Kriege mitgemacht. Also ich glaube, es gibt ja dieses Buch Poor Dad, Rich Dad. Wenn ich da aus einer Familie gekommen wäre, die größer denkt, also für mich war das alles sehr groß, was ich gemacht habe, dann hätte ich wahrscheinlich in der Zeit eine 100-Filialen-Kette aufgemacht. Auf der anderen Seite, ich glaube, ich war ziemlich glücklich in dieser Zeit, wo es dann so voranging. Und ich weiß nicht, wenn es so viel schneller gewesen wäre, ob ich da so zufrieden gewesen wäre.
Jetzt hast du eine ganze Reise gemacht. Du bist ja also Reise buchstäblich, weil du in vielen, vielen Ländern unterwegs bist. Wenn du mal so zurückblickst, wie hat sich denn die Gastronomielandschaft seit Beginn deiner Karriere, seit deines Engagements für die Gastronomie verändert?
Ja, also Gastronomie damals war, also man ging zum Beispiel mittags essen. Ne, dann saßen die aus einer Abteilung da, haben ein Bierchen und Wein getrunken, jeder rauchte eine und haben was besprochen und kamen nach 2 Stunden zurück. Also das ist ja der dramatischste Unterschied. Erstens, mittags trinkt keiner mehr was. Zweitens, mittags wird gesnackt. Drittens, seit über 10 Jahren raucht keiner mehr drin. Und am Abend, ja, es gab feine Restaurants und es gab bürgerliche Kneipen. So dazwischen relativ wenig. Und Hotelrestaurants, das war so, wenn man eingeladen war, da ging man aber jetzt nicht ins Hotel in der eigenen Stadt. Das war eine große Schwellangst. Und wenn ich mir das heute angucke, abends geht man mit Freunden aus. Entweder groß oder kleiner, aber im Endeffekt, man kocht gar nicht so viel zu Hause, also mal schnell ins Restaurant zu gehen, ganz wunderbar. Dieses Mittagssnacken ist mittlerweile auf gutem Niveau, praktisch, gesund, schnell. Klar kochen die Leute auch selber, aber dann eher, ich sag mal, wenn man zu Hause Freunde hat. Dafür liegen aber auch gleich 10 Kochbücher auf dem Tisch, diese sogenannten, ja, ich glaube, Coffeehouse-Books oder so nennt man das. Jeder zeigt, wo er sich auskennt, aber kochen kann er das nicht. Köche sind berühmte Stars geworden mittlerweile und da kommen wir sicher am Ende drauf, vielleicht nicht zu früh. Die Kostensituation in der Gastronomie hat sich dramatisch verändert. Alle sagen natürlich, in der Gastronomie ist es jetzt viel teurer geworden und in der Hotellerie, aber es wird viel weniger verdient als je zuvor. Und wir alle haben große Angst und Sorge, um unsere Branche.
Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja als Berater ganz viele Konzepte entwickelt, über 200 Konzepte, unter anderem für Kamps, Backstube, für Relax, für Arthur, Arcor, Intercity Hotel, Modehaus Henschel sogar, für Teegut. Wenn du mal so zurückblickst, was ist jetzt so, ist dir kleben geblieben als so das innovativste Konzept oder das revolutionärste Konzept, das außergewöhnlichste, das du mal entwickelt hast?
Also, ich habe natürlich sehr auch an meinen eigenen gehangen. Also ich habe, also alle erinnern sich ja an die Burgerläden von vor 5 oder 10 Jahren. Die sind jetzt schon weg, weil Burger ist ein Produkt, kein Konzept. Und ich habe nach meiner ersten New York-Reise, die ich auch erst Mitte 30 machte, also viele 20-Jährigen sind ja heute mit ihren Eltern schon zweimal da gewesen, habe ich gesagt, Mensch, Amerika wird ja kulinarisch total verkannt, wobei New York nicht Amerika ist, muss man auch sagen. Habe gesagt, Mensch, jetzt mache ich hier einen Laden, der mich an New York erinnert. Das ist ein New York Café, NYC. Ich habe auch die Markenrechte auf NYC mit einem Punkt dazwischen. Und ich mache jetzt den besten Burger, also das war vor 7, 28 Jahren, immer durch den Wolf durchgelassen, nie Industrie-Patties. Wir schneiden unsere Pommes mit der Hand. Wir haben den besten Caesar Salad und den besten natürlich Homebaked Cheesecake. Haben dann aber schon damals 10 Mark genommen für einen Burger mit Fritten, wo viele sagten, das kann ich woanders für 3 kriegen. Aber die Leute haben dann gesehen, das ist richtig ein gutes, geiles Produkt. Das muss ich sagen, war wirklich revolutionär, weil mich haben dann Vermieter angesprochen. Immer mehr Leute, kannst du mir mit Konzepten helfen? Obwohl das gar nicht so groß war. Ich habe dann ein Dinner- und Dance-Lokal unterhalb der Europäischen Zentralbank mit meinem damaligen Partner Gerd Schüler gemacht. Und da hatten wir neben 500 Essen am Samstagabend auch noch 1.500 bis 2.000 Leute, die in der Nacht zum Tanzen kamen. Das war eine Riesenparty. Das war auch etwas, Dining und Dancing zu kombinieren, völlig neu. Auf der anderen Seite jetzt dieses Konzept für die Lobbys der Intercity Hotels durfte ich mit dem Designer Matteo Thun machen. Also alles hat irgendetwas Besonderes und ich muss sagen, ich nehme mir auch irgendwo seit ein paar Jahren raus. Über ein Trendrecht rede ich gerne auf Vorträgen mit jedem, aber wenn ich eine Beratung mache, die ein Konzept entwickelt, da arbeitet man sehr lange mit jemandem zusammen, da muss alles stimmen und es muss mir verdammt nochmal Spaß machen. Also ein Konzept, was mir keinen Spaß macht, will ich nicht mehr machen. Habe ich früher vielleicht gemacht, wo ich sage, okay, das ist wirtschaftlich gut, da helfe ich, aber es muss mir einfach Spaß machen. Ich muss mit Leuten arbeiten, die mir Spaß machen. Es muss einfach ein geiles Ding werden.
Ja, und nun bist du eher der Experte und identifizierst gastronomische Trends. Ich kann mich erinnern, als ich vor vielen, vielen Jahren, weil das erste Mal in Australien war, da lernte ich Sizzlers kennen. Wirst du da wahrscheinlich kennen. Sizzlers, was ist Sizzlers? Ein großes Buffet mit allen möglichen, mit Salaten und ähnlich und frisch gebratenen Steaks, die direkt zubereitet wurden. Und du konntest sagen, ah, ich möchte dieses Steak haben. Nee, ich habe heute das Ribeye und hast ja alles andere. Fand ich sensationell. Wie identifizierst du denn überhaupt neue Trends? Was sind da die Kennzeichen?
Also, ich glaube, das Erste ist Wissen, was im Moment passiert. Das Zweite ist Wissen, was vorher passiert ist. Und ich mache ja auch so Trendtouren, das heißt, ich beobachte 30 nicht deutschsprachige Städte, die deutschsprachigen auch, weltweit und bin in London 10-mal im Jahr, in Tokio alle 2 Jahre. Und dadurch sieht man verschiedene Märkte, aber man kann sie nur verstehen, wenn man weiß, warum die so sind. Also zu sagen, ja, Happy Hour kommt doch aus New York, ja, aber da gibt es eher die Blue Hour spät, weil die New Yorker wohnen alle nicht in der Innenstadt, in Manhattan, ganz wenige nur, die sind aber dann echt reich. Die fahren alle 1 Stunde. Das heißt, wenn ich da was trinken gehe mit meinen Kollegen, mache ich das nach dem Job. Warum sollte man das durch Happy Hour sponsern? Das machen manche, aber nicht in New York. Warum laufen die Snacks in London so gut? Weil auch jeder eine Stunde fährt und niemand quasi sich zu Hause die Stulle schmiert, weil man bringt irgendwie die Kinder vielleicht gerade noch zur Schule, dann geht es zur U-Bahn, dann kommt man in der Firma an, da hat man für sich noch nichts getan. Und in England, Amerika gibt es ganz wenige Betriebsrestaurants. Auch das muss man wissen. So, und wenn man diese Umstände weiß, warum machen die Leute das? Warum essen die das? Warum sind die Asiaten jetzt erst zu Kaffee mit Milch gekommen? Also auch ein bisschen durch Starbucks, weil Laktoseintoleranz ist nichts Unnormales. Das ist ein normaler Mechanismus des Körpers, der dem kleinen Kind besagt, also jetzt nicht mehr nuckeln, sondern jetzt musst du auch mal zubeißen, damit du dich entwickelst. Und bei den Asiaten hat sich das lange noch quasi überliefert und erst jetzt stellen sie da quasi evolutionär sich selber um, dass die da mehr trinken können, ohne dass sie da einen Laktoseschock kriegen. So, und das heißt, diese Dinge sollte man wissen. Und dann beispielsweise eine Stadt wie Tokio, ich bin im Januar wieder da, da fahre ich hin, gucke es mir an. Ich habe natürlich davor viel gelesen, mit Leuten gesprochen und versuche erst festzustellen, warum machen die Leute das, wie leben die, immer auch gerne mit Zusammenhang mit Essen und Trinken. Und dann kriege ich auch schon die ersten Tipps. Und beim zweiten Mal gucke ich mir gezielt Dinge an, Konzepte an, rede mit Machern, mit Köchen, mit Firmenchefs und sage, was macht ihr in der Gemeinschaftsverpflege oder warum habt ihr hier so ein komisches Getränk? Und dann erst wage ich mich, meine Kunden mitzunehmen und ihnen quasi diese Welt vorzustellen. Aber wenn man das jetzt in so vielen Städten macht, dann fragt man sich, wie kann man sich das merken? Klar, ich habe natürlich Mitarbeiter bei mir im Büro und wir haben auch gute Systeme, aber es ist immer so, wenn ich in New York was Neues höre, knüpfe ich ja nur an mein altes Wissen an. Da sagt einer, guck mal, der mal zu. Ich sage, was macht denn da Neues auf das? Ach, das ist ja super. Ja, und gegenüber, da musst du hin, da ist jetzt ein Laden, der Burger völlig anders macht. Aha. So, und dann schreibe ich mir das auf. Und bevor ich meine Tour mache, bin ich 2 Tage früher da und recherchiere dann live.
Nun ist es ja so, also nehmen wir mal Deutschland beispielsweise, an jeder Ecke macht ein Dönerladen auf irgendwie einen Kiosk. Das hat ja mit Gastronomie noch gar nicht so viel zu tun. Aber nach deiner Meinung, wenn heute jemand in die Gastronomie investieren will, was macht das, was sind da die Schlüsselelemente für ein erfolgreiches gastronomisches Konzept?
Also einmal muss ich jetzt erstmal aufklären, also auch der Dönerladen hat natürlich mit Gastronomie zu tun. Also ich habe mal den Satz geprägt, Food and Beverage, also Essen und Trinken, ist der Klebstoff der Gesellschaft. Das heißt, warum sollte ich, also auch ein Beratungskunde von mir, warum sollte ich zu Bräuninger gehen, eine Jacke kaufen, klar haben die tolle Sachen, tolle Marken, wenn ich da nicht auch verweilen kann, wenn ich da nicht auch mal unten einen Champagner trinken kann, oben was essen kann, wenn ich da Freunde, Freundinnen treffe und die sagen, mit was hast denn du gekauft? So ein bisschen den neidischen Blick. Das heißt, Essen und Trinken ist der Klebstoff der Gesellschaft und fördert etwas, was ganz wichtig ist, nämlich Erlebnisse. Jetzt ist es natürlich so, das Abendausgehen ist ein eher größeres Erlebnis und der Snack am Mittag eben eher ein kleines. Aber auch der Snack mittlerweile darf nicht nur satt machen, sondern der muss auch funktionieren, gesund sein und der muss mich vielleicht auch in eine andere Welt entführen. Also vielleicht habe ich besondere Bio-Tacos irgendwo entdeckt. Ich war jetzt gerade in Bangkok und da gibt es von einem der besten Küchenchefs, Gagan Anand, ein Konzept, das heißt Miss Maria und Mr. Singh. Und er selber ist Inder und er sagt, Mensch, mich hat die mexikanische Küche fasziniert. Und der kombiniert jetzt mexikanische und indische Küche. War ein echt toller Abend, muss ich sagen. Und der hat eine Story reingebracht. Also ich glaube erstmal, was wichtig ist, ich brauche einen Markt. Bin ich in der Kleinstadt, gibt es keine Gastro, fange ich an und mache eine Traditionsgaststätte. Gibt es die schon, mache ich einen Italiener, weil das mag jeder. Das heißt, da kann ich Pizza, Pasta haben, auch nachmittags, auch für die Kinder und abends kann ich sagen, gut, da verkaufe ich einen etwas teuren Wein und vielleicht auch ein anspruchsvolles Fischgericht. Und so kann ich das auf Markt und Stadt eben vergrößern. Und wenn ich in Hamburg bin, da gibt es eine Gegend, da gibt es bestimmt 30 portugiesische Restaurants. Dafür brauche ich einen größeren Zielkreis. Bin ich in der Nähe von einem Bahnhof, habe Laufpublikum, dann wäre es vielleicht gar nicht schlecht, etwas zu verkaufen, was ein Snack ist und auf die Hand. Das heißt, die erste Frage ist immer, gibt es einen Markt und wie kann ich ihn bedienen? Was du meinst, ist natürlich vor allem, wie kann ich schöne atmosphärische Gastronomie machen? Also die Sachen, wo wir gerne hingehen, wo wir gerne begrüßt werden. Und ich glaube, da ist das Wichtigste, die Authentizität. Und da merkt man einfach ganz klar, also ich sag mal, wer ein Italiener macht, muss nicht Italiener sein, aber der muss dahin gereist sein, der muss die italienische Küche lieben, der muss vielleicht auch ein paar italienische Freunde haben. Und so diese runde Story ist das, was im Endeffekt uns das Produkt verkauft. Und durch dieses Storytelling zahlen wir ja auch mehr, als wenn wir einfach nur, ich sag mal, eine Salami haben. Und wenn ich das Brötchen belegt habe mit Mailänder Salami, nach, weiß ich nicht, der Art von Giuseppe, ist das schon eine ganz andere Story, als wenn ich da keine Story zu habe. Und das ist im Restaurant genauso. Also das eine ist natürlich Authentizität. Ich sollte schon mich irgendwo positionieren und sagen, ich mache Tradition oder ich habe was Italienisches. Es gibt auch in Hotels Restaurants, die haben viele Richtungen, weil die Gäste im Haus vielleicht mehrere Tage da sind. Aber grundsätzlich ist eine klare Positionierung eher wünschenswert.
In Deutschland sind wir ja Weltmeister, kann man ja sagen, was Regelungen und Vorschriften angeht. Ob das die steuerlichen Regelungen sind, im Moment ja sehr in Diskussion sind, oder jüngst in diesem Jahr eingeführt, dass wir keine Einwegverpackung mehr rausgeben sollen. Da halten sich leider nicht ganz viele dran. Aber wo siehst du die Zukunft in Deutschland in der Gastronomie bezüglich Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein? Was passiert da?
Ja, also ich gebe einmal im Jahr einen Trendreport raus und habe schon vor 2 Jahren gesagt, das ist ein starkes Thema, letztes Jahr auch. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit in der Pandemie ein bisschen vernachlässigt, so für uns persönlich. Da waren die Plastikhandschuhe okay, die Maske weggeworfen okay, die Butter einzeln verpackt. Aber die Nachhaltigkeit ist jetzt wieder da, stärker denn je. Und was in der Gastronomie im Moment noch so ein besonderer Punkt ist, also ein USP, ich bin nachhaltig, ich bin klimaneutral oder ich versuche es zu sein, wird in 2 oder 3 Jahren ein zu erwartender Standard sein. Also die Firmen, die großen, haben sich sowieso schon in ihrer Compliance darauf verständigt, dass sie mit nachhaltigen Partnern arbeiten. Das heißt also, ein Kongresshotel, was nicht von irgendeinem Label zertifiziert ist wegen Nachhaltigkeit, darf überhaupt nicht genommen werden. Und in der Gastronomie ist es ähnlich. Das Freier beispielsweise in Berlin war das erste müllfreie Restaurant. Das ist ein veganes Restaurant und die haben eine eigene Kompostiermaschine. Die haben einen quasi Kreislauf. Das heißt also, die kriegen Waren von ihren Lieferanten, die sie oft kennen. Die bringen sie persönlich und bekommen dann Dünger mit wieder für die Felder. Ist manchmal auch noch ein bisschen symbolisch, muss man sagen. Also das Ark, das ich sehr mag in Kopenhagen, die haben den ersten, ich glaube, in Skandinavien grünen Michelin-Stern bekommen. Und dann sitze ich da und Matthew, der Manager, und das ist auch toll in unserer Branche, wir sind so divers. Der Matthew war früher Opernsänger, kommt, glaube ich, aus Australien, hat in England gelernt, in Berlin gesungen, aber jetzt er liebt einfach Gastronomie, managt er dieses Restaurant. Und ein ganz wunderbarer Mensch. Und dann trinke ich mit ihm meinen französischen Wein und ich sage: Hey, französischer Wein, der ist ja hierher transportiert. Ja, sagt er, mit dem Segelboot.
Ja,
Und
unglaublich.
dann, ja, und dann mit dem Fahrradkurier vom Hafen. Also die haben also Fahrradkuriere, wo auch so ein bisschen mehr als eine Flasche reinpasst. Das ist natürlich auch ein bisschen Storytelling, ne? Aber ich glaube, die Konsumenten achten drauf, wir achten drauf. Und es gibt ja so einen Spruch, gerade bei den für die jungen Leute geltend: Sag mir, was du isst, und ich sag mir, wer du bist. Also Generation Z in den Universitäten, da haben wir den höchsten vegetarisch und veganen Anteil in der Mensa.
Jetzt beobachten wir ja einen Trend, der sehr, sehr große Herausforderungen für die Gastronomie und auch für die Hotellerie ausmacht, der Fachkräftemangel. Wo bekommen wir die Leute? Seit Corona ist klar, man kann sein Geld auch verdienen, wenn man nicht am Wochenende arbeitet, wenn man nicht bis spät in die Nacht arbeitet. Und viele Kräfte, die vorher in der Gastronomie tätig waren, sind einfach nicht mehr zurückgekehrt. Wie siehst du die Möglichkeit, digitale Technologien einzusetzen, um vielleicht da Hilfe zu schaffen? Was wird
Also
da?
hast du ein großes Thema angesprochen.
Na
Also
klar.
wir haben viele Menschen verloren in der Pandemie. Also junge Menschen waren plötzlich weg, weil sie viel mehr verdienten, weil sie in Corona-Testzentren und Ähnlichem waren. Die Supermärkte liefen gut, die haben angeworben wie blöd. Gerade die dienstleistungsorientierten Menschen aus unserer Branche. Es wurden mehr Pakete zugestellt. Es gab ja ein paar Branchen, das sind echte Gewinner. Und in dieser Krise. Das hat sich ein bisschen neutralisiert. Das heißt, viele sind zurückgekommen. Wenn ich mal sage, nach der Krise fehlten uns 30 bis 40%. Vor der Krise fehlten uns auch 10%. Fehlen uns jetzt vielleicht noch 20%. Das heißt also, das ist schon noch eine große Zahl. Uns fehlen auf der einen Seite Fachkräfte. Das war ein bisschen immer so. Also die guten Köche, die guten Kellner. Es fehlen uns aber auch Hände. Das heißt also, Gastronomie ist ja sozusagen auch für Zugereiste, das wird ja auch alles gesetzlich jetzt vereinfacht, auch dass jemand, der einen Asylantrag hat, schon arbeiten darf und so weiter. Also diese Menschen, die oft auch die Sprache nicht können, die sind bei uns immer willkommen. Kannst du kein Deutsch? Vielleicht kannst du ein bisschen Englisch. Kannst du das auch nicht? Und kommst aus Syrien? Kein Problem. Wir haben irgendeinen syrischen Kollegen, der erklärt dir schon, wie man spült. Wenn du fleißig bist, kannst du auch Salat putzen. Wenn du verstehst, was von Kochen, dann kannst du irgendwann auch kleine Gerichte machen. Und ich habe zum Beispiel in meinen eigenen Betrieben, damals hatten wir viele Menschen aus Pakistan, die waren 5 Jahre bei mir, sprachen mittlerweile sehr gutes Deutsch, hatten eine deutsche Freundin, alles, was so dazugehört. Und dann haben wir mit denen einen Deal mit der IHK gemacht. Man kann nach 5 Jahren Berufszugehörigkeit praktizierend auch der Ausbildungsprüfung machen. Und dann haben die quasi ihren Lehrabschluss gemacht. Und ich denke, wir müssen uns heute um all die Menschen, die zu uns kommen, kümmern. Das ist das eine. Und sie weiterbilden. Und die Köche, die manchmal in Arroganz sagen, ich brauche Fachkräfte, wo ist mein Sous-Chef, müssen sich einfach ähnlich wie in Amerika daran gewöhnen, dass wir Leute einarbeiten. Und die sind dann, wie ich das so gerne sage, dann eben nur fokusqualifiziert. Die können dann nur Salat machen oder nur am Grill stehen. Und wir sind zuständig, denen das zu zeigen, weil alle diese Menschen wissen Dinge nicht, die wir selber auch mal nicht gewusst haben. Also müssen wir helfen. Und das hilft uns und der Branche. Und was auch wichtig ist, ist, wir müssen natürlich die Arbeitsumstände verbessern. Da ist viel passiert. Ich glaube, der Ausbildung im ersten Jahr ist schon deutlich über 1000 Euro. Da hat man ordentlich aufgeholt. Wir haben natürlich einen großen einen großen Mangel an Auszubildenden, weil welche gesund denkenden Eltern schicken jetzt ihre Kinder nach 3 Jahre Berufsverbot, Pandemie in unsere Branche. Aber das wird sich verbessern, weil dass der Umgang mit Lebensmitteln und Kochen auch in Verbindung mit Nachhaltigkeit, Tierwohl und Sinn fasziniert viele Leute. Viele junge Leute wollen in unsere Branche, weil das auch so kleinzellig ist. Im Gegensatz zu den großen Companies, wo man vor 10 Jahren hin wollte. Das heißt also zusammenfassend, uns fehlen viele Leute, wir müssen uns um die Leute kümmern und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass wir eine gute Arbeitgebermarke sind. Das heißt, als Chef muss ich mich als erstes um meine Mitarbeiter kümmern, erst dann um meine Gäste. Der Richard Branson hat gesagt, Staff first, Customer second, Shareholder third. Zu Deutsch. Wenn ich mich um meine Mitarbeiter kümmere, mit meinen tollen Ideen, mit meiner Philosophie, mit meiner Gastfreundschaft, dann kümmern die sich auch entsprechend um meine Gäste. Wenn meine Gäste glücklich sind, kommen die wieder und geben mehr Geld aus und dann bin ich als Inhaber zufrieden. Aber es ist auch so, dass es sich sofort rumspricht, persönlich durch Social Media, viral, was auch immer, wenn ich als Arbeitgeber eben nichts tauge, wenn meine Arbeitsbedingungen nicht in Ordnung sind. Und wir haben viele tolle Modelle, wie man da Anreize schaffen kann. Und das spricht sich positiv rum und dann kriege ich auch Mitarbeiter. Die 25-Hour beispielsweise haben auf Wunsch in allen Hotels, glaube ich, die 4-Tage-Woche. Ist auch gar nichts sowas Neues. Habe ich vor 25 Jahren schon Leuten angeboten zu sagen, willst du 4 Tage mit mehr Stunden machen? Weil dann konnten wir unsere Früh- und Spätschichten besser abdecken. Und der sagte, wie geil, 4 Tage mit 10 Stunden und 3 Tage frei. Super, gefällt mir. Also das ist jetzt nichts so Neues. Aber dann kommt dazu, dass ich zum Beispiel bei 25 Hours, ich glaube, 10 Tage im Jahr umsonst in einem 25 Hours wohnen kann. Also nicht reduzierter Preis, sondern umsonst. Eine andere Hotelgruppe hat es gemacht. Gerade junge Leute sind ja flexibel und reiselustig. Wenn wir einen Engpass haben und der ist in einer anderen Stadt, also du bist in Ludwigshafen und jetzt ist in Köln oder in ihrem Haus in Amsterdam gerade Not am Mann, sagen die, wenn du da arbeiten möchtest, kriegst einen kleinen Zuschlag und du darfst im Hotel wohnen, wir besorgen dir ein Zimmer. Und für jemand, der 22 ist, ist das natürlich völlig geil, ein halbes Jahr mal in Amsterdam zu wohnen. Und in seinem Team hat er ja sofort Freunde. Also das ist ja auch was Besonderes. So manche Büroteams, die gehen dann sofort ihrer Wege. Also die haben um 1 Uhr Schluss und gehen erstmal zusammen einen trinken.
Das ist spannend. Ich höre von Unternehmen, also diesen, ein Spruch, den fand ich ganz toll, der sagt, Fachkräftemangel gibt's nicht, die sind nur zurzeit woanders. Das heißt also, du findest natürlich Personal, wenn du ein attraktiver Arbeitgeber bist. Das ist schon richtig. In Pandemiezeiten, mitten in der Pandemie, ist dieses Werk entstanden, echt freundlich, mach dein Projekt erfolgreich. Was können wir dazu sagen? Ich finde, das ist ein tolles Buch da drin. Deine ganze Lebensgeschichte ist da drin, auf wenigen Seiten zusammengefasst. Was können wir daraus lernen?
Also ich habe mal gesagt, Mensch, eigentlich, also ich habe 3 Konzeptbücher geschrieben, wie man Traditionsgastronomie macht, immer so ein bisschen auf Marketing bezogen. Ein Buch, mein erstes, hieß Reich in der Gastronomie. Bisschen provokanter Titel, aber es dreht sich nicht nur ums Geld, es dreht sich auch reich an Glück, reich an Kontakten, reich an gutem Essen. Und hier habe ich dann gesagt, wenn ich jetzt noch eins schreibe, ja, warum überhaupt? Und habe festgestellt, ich wollte mein Leben lang eigentlich immer Gastgeber sein. Also das verbindet auch mein Filmbusiness mit quasi der Gastronomie. Und ich wollte immer ein bisschen Entertainer sein. Und habe dann festgestellt, dass die Prinzipien, die wir haben in der Gastronomie und in der Hotellerie, in der guten, anwendbar sind auf alle Bereiche des Lebens. Das heißt, wenn ich gut mit Menschen umgehe, wenn ich gastfreundlich bin, und das ist ja eine ganz alte Tradition, das ist ja nicht nur in der Bibel so, das ist im Buddhismus so, das ist im Koran so, wenn ich gastfreundlich bin, habe ich nicht nur mehr Freunde und dadurch auch mehr Glück, sondern als Geschäftsmann auch mehr Umsatz. Also ich erkläre, wie man Gastfreundschaft profitabel macht. So, und dann ist es aber damit nicht genug, weil diese Prinzipien funktionieren nur, wenn ich auch die richtige Haltung habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Teamleiter mir das Buch kaufe und sage, ja, die haben aber alle nicht die richtige Haltung, dann gebe ich da auch ein paar Hinweise. Wir haben es sind 5 Kapitel. Es ist ein Kapitel über Change, weil wenn ich in einem Betrieb etwas ändere, muss ich vor allem eins berücksichtigen, nämlich die Menschen. Und der alte Trendforscher Naisbitt, der die Megatrends erfunden hat, hat mal gesagt, wenn du eine Karawane anführst, darfst du niemals außer Sichtweite kommen. So, und ich erkläre, ich bin übrigens auch in Change Management an einem tollen Institut und auch in systemischem Coaching ausgebildet, deshalb verstehe ich von diesen Dingen ein bisschen was. Und das ist im Moment auch mein liebstes Thema. Wie kann ich etwas verändern? Wie kann ich die Menschen mitnehmen? Ich brauche erstmal eine Idee, die alle aber auch teilen. Und so baut das aufeinander auf. Also, welche Führungsprinzipien brauche ich für bessere Gastfreundschaft, für bessere Unternehmen? Welche Auswirkungen hat das auf mich und meine persönliche Haltung? die Veränderungstools. Und das letzte Kapitel heißt ja so ein bisschen Kaizen, also sich immer wieder verbessern. Also dieser Prozess hört niemals auf, aber ich darf mich selbst nicht unberücksichtigt lassen. Das heißt, nur wenn ich mich selber auch ein bisschen lieb habe und gut behandle, dann kann ich ja auch andere lieb haben. Und nur dann funktioniert es, Menschen besser zu behandeln. Ich grenze aber auch ganz klar ab, wenn ich sage, Freundlichkeit ist wichtig, Gastfreundschaft ist wichtig und die Prinzipien dahinter, das sind wirklich ganz klare Tools, die ich da gebe. Ich muss es immer abgrenzen von Menschen mit chronisch schlechter Energie oder Schnorrern. Also Leute, die mich leer saugen, die meine Freundlichkeit ausnutzen. Da muss ich mich, ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich muss mich auf die Menschen konzentrieren, die auch bereit sind, mir mal was zu geben. Und in diesem quasi gemeinsamen Spiel kommt man dann halt auch wirklich gemeinsam weiter. Und es geht auch nur immer gemeinsam, aber bitte guckt, wer da ein Schnorrer ist in eurem Leben. Die haben da nichts zu suchen, die sollen woanders wirbeln.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du daraus gibst. Also wir beide sind ja in unserem Leben auch schon mal durch Täler gegangen, wo wir viel, viel Geld verloren haben. Du ein bisschen mehr als ich, wo wir diesen Schnorren aufgesessen sind, diesen Menschen, die gesagt haben, Mensch, ich mach das so und so. Menschen haben dich, einer hat dich woanders platziert, sagte, nee, das ist nicht deine Rolle, setz dich mal da hinten hin, woanders. Und dann spürst du, was ist hier los? Was
Ja.
wollen die von mir? Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, dass wir solche Täler mal durchschritten haben. Denn wenn wir sie durchschritten haben, dann haben wir, glaube ich, eine andere Sicht auf die Dinge. Dann nehmen wir vielleicht auch mehr mit unserem Bauch wahr, was passt und was passt nicht. Und so ist es möglicherweise dir auch gegangen. Was hast du da mitgenommen aus diesen Erlebnissen, der Erfahrung, wo du viel Geld verloren hast?
Ja, vielleicht auch die Vor-, ich habe alle meine Betriebe aufgebaut, dann war ich so 40 und dann gab es so um 2000 rum Anfang die Geschichte mit 11. September und auch mit der Euro-Einführung. Wir in Frankfurt sind natürlich auch, haben viele Bankenkunden gehabt und wenn man schnell expandiert, hat man natürlich auch Kredite bei der Bank. Und aber die Banken waren immer unsere Freunde und auch mit großen Veranstaltungen. Und im September 11 sind uns dann diese ganzen Bankenveranstaltungen weggebrochen. Und du kannst natürlich keiner deutschen Bank sagen, du musst jetzt Schadensersatz zahlen, weil die Weihnachtsfeier in unserem großen Living mit 1000 Leuten findet nicht statt. Und die sagen, du, wir haben hier gerade Menschen verloren in den Twin Towers. Das heißt, das hat schon so ein bisschen uns wehgetan. Viele Kollegen haben sehr viel Umsatz verloren, im Bereich 20, 30%. Wir nur 10. Wir haben es, glaube ich, wirklich gut gemacht. Aber ein Partner von mir, den ich damals hatte, sagte: Mensch, ich habe einen Investor, der würde da gerne reingehen, dann können wir weiter investieren und dann fällt uns das Tal jetzt nicht so schwer. Wir waren sehr erfolgreich. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, hört sich gut an. Und bin dann zu meinem Anwalt und der sagte auch, wie der mit ihnen umgeht, das ist eine Taktik zur Anzahl der Verringerung der Gesellschafter. Diesen Satz habe ich mir gemerkt. Und zu Deutsch, du hast die Firma aufgebaut, die funktioniert, die muss jetzt nur noch einer nehmen und nutzen. Und das waren ja alles irgendwo meine Babys. Und dann haben die mich in eine Position gedrängt. Das hatte auch mit meinem damaligen Partner zu tun. Der hatte ein paar Immobilienverstrickungen, von denen ich nichts wusste, weshalb auch die Bank ihm Druck machte. Und plötzlich war jemand anders quasi mit in der Firma, damit alles wieder lief. Und der hat dann sukzessive mich so drangsaliert, dass ich gesagt habe, ich verkaufe. Und das war auch vereinbart. Er hat aber den Kaufpreis nicht bezahlt. Und das war so geschickt gemacht, auch sofort alles wieder weiterverkauft, dass wir nicht rankamen. Mein Anwalt sagte, Pierre, das ist jetzt etwas, was auf dich zukommt mit vielen Verpflichtungen. Du hast nicht nur das Geld nicht bekommen, sondern du hast auch noch alte Verpflichtungen. Und wenn wir den verklagen, kriegst du recht, bin ich ganz sicher. Du kriegst nur nie dein Geld wieder, weil das hat er alles schon verschoben. Sagte, dann bist du 50 bis 100.000 Euro los, die du im Moment eigentlich, wenn überhaupt, hast. Und das ist für dich dein Neustart. Du berätst ja schon seit vielen Jahren. Du bist schon guter Trendexperte. Wenn du das mit voller Kraft weitermachst, ist es dreimal besser, als deinem hinterher zu weinen. Das hat mir sehr wehgetan. Einen Laden habe ich noch retten können für mich. Und derjenige ist nach einem Wiederholungsfall dieses Modells, dieser quasi Investor, auch im Gefängnis gelandet. Das hat mich sehr gefreut, wirklich. Ich hätte ihm Schlimmeres gewünscht, aber hat mir nicht geholfen. Das heißt, ich habe dann wirklich ein paar Jahre und bin auch sehr froh, dass meine damals noch nicht Frau Stefanie mich unterstützt hat, weil die hat mich halt auch eher als einen sehr erfolgreichen Gastronomen kennengelernt, ausgehen, alles war keine Frage. Und plötzlich war der Spargroschen angesagt, aber wirklich. Und dann hatte ich 1,6 Millionen Schulden, weil das wurde so schnell weiterverkauft, dass auch Tilgungen der gemeinschaftlichen Schulden, Brauereikredite nicht getilgt wurden, die waren alle bei mir. Und dann bin ich natürlich auch an einen Berater gekommen, durch Unterstützung meines Schwiegervaters, der nur solche Bankgespräche führt. Und da war ich halt schon sehr überrascht, wie sowas läuft. Da sitzt man dann vor einem Menschen oder Gremium und der sagt, pass auf, insgesamt hast du so viel Schulden und davon kriegen wir alleine 300.000. Und dann sagt also ein solcher Berater, also passen Sie mal auf, wir sind uns ja darüber einig, dass die Schuld hier bei Herrn Niehaus nicht liegt. Theoretisch sind ja drei Bürgen dabei. Die anderen beiden haben aber mal ganz fix Insolvenz gemacht. Das heißt, rechnen wir doch erstmal, dass unser Herr Niehaus hier nur ein Drittel der Schuld hat. Und Sie sagen ja, der hätte die noch nicht mal. Und dann biete ich Ihnen eine Quote von 15% an. Und die kann er auch zahlen. Und wenn jetzt Sie sagen, das mache ich nicht, ganz ehrlich, ich gehe mit Herrn Niehaus raus und ich habe mehr Einfluss auf ihn als Sie. Dann macht er Insolvenz. Morgen. Dann haben Sie gar nichts. Auf Wiedersehen. Und da sitzt man dann als großer Unternehmer, als ein so kleiner Wicht neben so jemand und denkt, das kann der doch jetzt nicht gerade gesagt haben. Aber man braucht da echt Hilfe und es hat geklappt. Also, natürlich war alles, was ich irgendwo gespart hatte, weg. Natürlich habe ich neu angefangen, aber ich habe nie eine Insolvenz gemacht und ich habe alle Gläubiger befriedigt und mit einer viel kleineren Summe, als sie anfangs war. Und das nützt mir natürlich auch in Beratungen. Also wenn ich da strategisch manchmal Themen habe, das ist wunderbar. Wir gucken in die Zukunft, aber es gibt halt auch Mittelständler, die sagen, ich habe jetzt gerade ein großes Problem, selbst verschuldet oder nicht. Und dann verstehe ich das und wir kommen meistens wieder raus.
Lieber Pierre, das ist genau der Kern, den ich so sehr unterstützen kann, wie du sagst. Da hat dir jemand wehgetan. Es bringt nichts, dem nachzutrauen, böse zu sein auf den. Wer hat das schlechte Gefühl? Doch nur du. Du hast das schlechte Gefühl, fühlst dich durch, den anderen interessiert das nicht, der hat dich ja eh abgezockt. Lass einfach los. Und ich habe ja auch ich habe ja mal ein Buch geschrieben in diesem Erfolg braucht Verantwortung. Geht es auch darum, was passiert aus diesem großen Banner gescheitert, streich das T, das steht für Trauer, Trostlosigkeit, für manche steht es sogar für Todessehnsucht, wenn sie ganz verzweifelt sind. Wenn das weg ist, das T, dann bist du einfach gescheiter geworden. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Darauf können wir aufbauen. Und so wie du es geschildert hast, ja, so läuft es im Geschäftsleben. Das ist die Quote, das können Sie erwarten. Sagen Sie ja, hopp oder top oder Sie haben nichts. Und dann läuft es genauso. Lieber Pierre, wir könnten ja stundenlang noch über die Dinge sprechen. Ganz fantastisch. Wir haben sehr viel mitnehmen können von dir. Aber vielleicht so zum Abschluss noch mal so einen kurzen Ausblick. Wenn Unternehmen sagen, ja, ich möchte auch in 2024 weitermachen, erfolgreich sein, welche Trends, vielleicht welche globalen Gastronomietrends oder Trends sollten Gastronomen und Hotelbesitzer im Auge behalten, die sie im nächsten Jahr erfolgreich machen?
Ja, ich glaube nicht nur die Hotelbesitzer, sondern diese Prinzipien der Gastronomie für andere Branchen. Also einmal, viele, die mich fragen nach Trends, meinen, was gibt's denn anderes zu essen? Im Endeffekt, das Thema Traditionsküche, mediterrane Küche, gerne erweitert auch um den levantinischen Raum oder asiatische Küche in ihrer Vielfalt, nicht nur chinesisch und thailändisch und japanisch. Das wird bleiben. Wir kriegen aber neue Distributionen. Also die Leute snacken mittags, nehmen sich Sachen mit, haben dieses Kreislaufgeschirr und das Abenderlebnis wird weiter individuell bleiben und sein. Das Gleiche gilt, also was sich natürlich geändert hat, wir haben natürlich einen größeren vegan-vegetarischen Anteil, aber der ist schon etwas geschrumpft, nicht weil wir weniger Veganer haben, sondern weil wir mehr Flexitarier haben. Also Menschen, die sagen, ich finde die Prinzipien gut, aber ab und zu mal ein schönes Steak hätte ich doch gerne. Und dann muss es auch ein gutes sein. In der Hotellerie reisen wir auch gerne nachhaltig. Wir sind mehr im eigenen Raum unterwegs. Und hier ist es auch so, wo früher die Sterne so wichtig waren. Entweder habe ich ein günstiges Hotel, dass ich einfach sage, ich will eine Stadt erleben, oder ich habe ein luxuriöses Hotel. Die Mitte hat es ein bisschen schwer. Oder aber ich habe ein Hotel, die nenne ich Story Hotels. Also wie ein 25 Hours, wie ein Ruby, und viele andere Hotels, die einfach eine bestimmte Geschichte haben, eine bestimmte Gastfreundschaft haben. Und dann möchte ich noch mal auf den Punkt kommen. Wir hatten das nur angeschnitten mit der Digitalisierung. Natürlich muss ich, wenn ich mich selbstständig mache oder weiterkommen will, alle technischen Mittel nutzen, um im Endeffekt Zeit, Ware, Kosten zu sparen. Es gibt digitale Systeme, da kann ich meinen Waste, also meine Essensverschwendung, reduzieren. Natürlich, wenn ich ein digitales Buchungstool habe, muss ich nicht immer ans Telefon gehen. Natürlich kann ich meine Lebensmittelkontrollen, also HACCP, digital überwachen. Wenn mein Dienstplan mal eine Lücke hat, gibt es mittlerweile digitale Systeme, wo der Dienstplan automatisch, wenn einer krank ist, den nächsten informiert per App, und der Inhaber muss sich gar nicht drum kümmern. Und jetzt kommt das Wichtige. Ich muss mit all diesen Dingen, die ich nutze, um Zeit oder Kosten zu sparen, weil die Kostensituation ist dramatisch für die Gastronomie, muss ich etwas gewinnen, was ich dem Gast gebe. Nämlich mehr Gastfreundschaft oder als Inhaber mehr Zeit für meine Mitarbeiter, die sich um die Gäste kümmern. Und dann muss ich eben dann die Prinzipien der Gastfreundschaft anwenden, und dann funktioniert das auch. Also Prinzipien, was meine ich damit? Es gibt ein Prinzip, mach Menschen stolz. Ich habe 10 davon. Aber dieses Prinzip alleine klingt ganz einfach, heißt aber, dass ich jeden für alles irgendwo lobe. In Asien haben wir gelernt, lobe laut, kritisiere leise. Muss man auch machen. So, und wenn ich jetzt meinem Sohn bei einer 3- sage, das ist aber absolut beschissen, dass er diese Note hat. Nein, ich sage, das ist großartig, weil du hast ja auch schon mal eine 4. Und mit diesem Wissen wird er dann nächstes Mal vielleicht ein Zweierkandidat. Wenn ich mit einem Gast oder einem Kunden rede und sage, Mensch, Sie kommen das dritte Mal in einem Monat, Sie müssen uns aber mögen, das freut uns so sehr. Übrigens, ich habe ein Prosecco für Sie, ich weiß, den haben Sie letztes Mal hier bei mir bekommen, dann mache ich den stolz, und damit versprühe ich Sternenstaub. Das heißt, wir müssen nicht nur ein gutes Konzept machen, wir müssen gute Gastgeber sein, und das in allen Branchen. Wenn wir die, für mich gibt es keine Kunden, Patienten, Klienten, es gibt nur Gäste. Und wenn ich alle Menschen, auch meine Mitarbeiter, wie Gäste behandle, dann komme ich an geschäftlichem Erfolg überhaupt nicht vorbei. Dann wird es ein Erfolg. Klar, immer noch richtige Positionierung in einem vorhandenen Markt. Das muss man natürlich als Basis immer wissen.
Behandle deine Mitarbeiter, Kunden, wen auch immer, wie Gäste und du wirst erfolgreich sein. Lieber Pierre, ein besseres Schlusswort hätte es nicht geben können. Ich danke dir sehr für diesen wunderbaren Talk und für die vielen, vielen Informationen und Anregungen, die du.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.